Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott und hallo Ihnen allen. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu einer Katechismus-Sendung mit ganz persönlichen Zeugnissen, Glaubenszeugnissen zum Thema eucharistische Anbetung. Diese besondere Frömmigkeitsform der eucharistischen Anbetung, eine intensive katholische Andachtsform für viele Gläubige, ganz existenziell diese eucharistische Anbetung, spielt auch in der Spiritualität, im Leben mit Gott bei Radio Horeb eine besondere Rolle, ein besonderer Programmschwerpunkt bei uns, die eucharistische Anbetung. Und zu diesem Thema eucharistische Anbetung finden in Deutschland sogenannte Adoratio-Kongresse statt. Adoratio, lateinisch für Anbetung. Einer dieser Kongresse findet immer in Altötting statt, so auch 2023. Und da waren Laien und Priester geladen, mal Zeugnis zu geben von ihren Erfahrungen mit eucharistischer Anbetung. Unter anderem waren da geladen Pater Leo Marsburg, der langjährige Nationaldirektor des päpstlichen Missionswerkes Missio in Österreich, oder Dekan Bernhard Hesse aus dem Bistum Augsburg aus Kempten. Er hat sich im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht mit der eucharistischen Anbetung als Mittel zur Gemeindeerneuerung, zum Pfarreiaufbau. Adoratio-Kongress in Altötting 2023. Hören Sie Zeugnisse, Erfahrungsberichte zur eucharistischen Anbetung.
Pater Leo Marsburg, danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie gekommen sind und sich quasi einfach angemeldet haben als Teilnehmer, um hier dabei zu sein. Bitte kommen Sie nach vorne. Die erste Frage vielleicht, warum haben Sie sich angemeldet, zum Adoratio-Kongress zu kommen? Das haben wir nicht ausgemacht, aber ich bin sehr gespannt.
Eigentlich, weil ich aufdanken wollte. Ich wollte wieder voll werden.
Und konnten Sie schon ein bisschen auftanken?
Oh ja. Braucht nur die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann rinnt schon wieder hinein. Weil es ist halt so, wir können nichts geben, was wir nicht haben. Und wenn wir innerlich Freude haben, mit Freude erfüllt sind, wie der Georg gesagt hat, dann kommt das ganz von selber raus. Da braucht man gar keine langen Geschichten erzählen. Dann genügen 2 Minuten Zeugnis.
Herr Pater Leo, Sie hatten die Gnade, vielleicht auch die Herausforderung, lange Zeit mit Mutter Teresa zusammen zu sein, sie auch zu begleiten, auf vielen Reisen wahrscheinlich auch. Es gibt eine Geschichte, da sagen die Schwestern zu ihr: Mutter Teresa, wir müssen die Gebetszeit kürzen, weil es gibt so viel zu tun. Und hier das ganze Wochenende geht es auch um Gebet. Und wir, die wir für die Kirche arbeiten, sind oft herausgefordert, weil wir meinen, wir müssen auch so viel tun. Ja. Was würden Sie denken?
Ja, das war in Bangladesch. Da war eine große Überschwemmung. Und die Mutter Teresa hat sofort ein ganzes Haus von ihren Schwestern dorthin verlegt. Und es war wirklich, wirklich schwere Arbeit, schwerste Arbeit. Aber jeden Nachmittag um 6 Uhr abends waren die Schwestern zu Hause für eine Stunde Anbetung. Und daraufhin haben anderen NGOs gesagt: Mutter Teresa, könnten Sie nicht diese Sache mit der Anbetung da aussetzen, weil es ist so viel zu tun und die Schwestern können nicht einfach weggehen. Und daraufhin hat sie gesagt: Nein, das können wir nicht, weil dort bekommen wir die Kraft für all das, was wir tun. Und wenn wir keine Anbetung hätten, hätten wir nach 2 Jahren ein Burnout. Und es ist interessant, wo immer die Schwestern hinkommen, sagt Mutter Teresa nie: Ich habe eine neue Niederlassung gegründet oder ich habe ein neues Haus eröffnet, sondern sie sagt immer: We have given Jesus a tabernacle. Wir haben Jesus einen Tabernakel gegeben. Das Zentralste an einer neuen Gründung, und die Mutter Teresa hat 593 Tabernakel Jesus gegeben im Laufe ihres Lebens, war immer Jesus im Zentrum. Und der Bischof, der die Schwestern eingeladen hat, musste 3 Dinge unterschreiben. Erstens, dass die Schwestern betteln dürfen. Zweitens, dass sie einen Priester zur Verfügung haben, wo sie beichten können. Und drittens, dass sie das Allerheiligste immer in ihrem Haus haben durften. Weil es ist, und man merkt an den Schwestern, es strahlt durch die Schwestern hinaus in ihre Tätigkeit. Und wenn sie hereinkommen, Ja, fällt mir eine Geschichte dazu ein. Einmal auf einer langen Fahrt, fast 7 Stunden Fahrt zu einer Universität in Zentralindien, wo die Mutter Teresa ihr, ich weiß nicht, 38. Ehrendoktorat oder Ehrendiplom bekommen hat, sagt sie drauf: Vater, you know, ich hab nie etwas studiert. Ich habe gar kein Diplom bekommen, gar kein Doktorat bekommen. Ich weiß nur ein bisschen was über Jesus. Und sofort wollen sie mir alle diese Doktorate geben. Das Wesentlichste war, Jesus zu kennen. Diese Freundschaft mit ihm in unserem Leben zu erlauben. Er organisiert sie ohnehin. Das müssen nicht wir organisieren. Das macht er selbst. Wir müssen nur offen sein und wieder, wie der Georg gesagt hat, ihm Ja sagen. Herr, du bist für mich der Wichtigste. Und genau auf dieser Reise mussten wir dann sofort wieder zurückfahren. Und es war ein sehr mühsame Fahrt. Weil um 6 Uhr abends wollte die Mutter Therese im Haus sein. Und ich glaube, da ist ein kleines Wunder geschehen, weil es war eine 8 Stunden Fahrt mit Polizeieskorte und so weiter. Aber wir waren um Punkt 6 Uhr dort, obwohl wir eigentlich nur 6 Stunden unterwegs waren. Die Anbetung war das Zentrum für ihr Leben. Von dort ist alles hinausgegangen. Von dort hat sie ausgestrahlt. Und sie hat gesagt, die wichtigsten Momente unseres Lebens werden die Momente sein, wo wir vor der Eucharistie knien. Dort werden verschönt, dort werden wir erneuert, dort werden wir in Gottes Bild umgestaltet. Also ich könnte nicht einmal die ganze Mappe mitbekommen, weil ich wollte schauen, was ich alles vorlese an Zitaten von der Mutter Teresa über die Anbetung. Aber das Wesentlichste ist, sie hat Jesus gekannt, Jesus hat zu ihr gesprochen und sie hat ihr Leben aus dieser Kraft heraus geschafft, dass sie Jesus jeden Tag begegnet hat. Und wie wir in der Sowjetunion waren, ich weiß ganz genau, sie hat mich nicht mitgekommen, ich kann weder Russisch noch sonst irgendetwas Koffer tragen, das kann ich ganz gut, aber ich weiß, der wirkliche Grund, sie wollte jeden Tag die Eucharistie empfangen. Sie wollte jeden Tag anbeten können. Und das mitten im damaligen noch Sowjetunion, Moskau. Und sie haben ausgestrahlt in einer Weise, die bis in KGB-Lounge, also in die Lounge der Geheimpolizei, da mussten wir mal auch mehrere Stunden warten, weil Stürme waren und die Flugzeuge verspätet waren. Und da saßen die Leute mit sehr dunklen Gesichtern. Und ich war wirklich beeindruckt, in der KGB-Lounge in Moskau sitzen zu können. Die Schwestern haben begonnen mit dem Rosenkranz. Dann haben sie die Vesper gebetet, das war Abend. Und dann hat die Mutter Jesus gesagt, jetzt geben wir allen etwas zu essen. Nehmt mal alles, was ihr mit habt. Dann haben die Schwestern ausgepackt, gelbe Plastik, kleine Plastikgläser, und haben jedem was gegeben. Die Leute haben am Anfang ganz, ganz unverständlich geschaut. Und dann ein kleines Brötchen, so ein zusammengelegtes Brötchen. Und das mit einer Fröhlichkeit und mit einer Freude, die alle angesteckt hat. Und wie wir nach 4 oder 5 Stunden gehen mussten, war eine Traurigkeit in den Augen der Leute, weil für sie ganz kurz die Herrlichkeit des Himmels aufgestrahlt hat. In der Fröhlichkeit, in dem Lächeln, in der Zufriedenheit der Schwestern. Und da ist ein schönes Bild entstanden. Mutter Teresa war dann müde, hat sich hingesetzt, hat die Zeitung, die Moskauer Zeitung, die Pravda, das heißt die Wahrheit, gelesen. Und die ist ja dabei auf die Brust gefallen, wie sie eingeschlafen ist. Und sie saß unter einem Bild vom Lenin. Ja. Ein sehr schönes Bild.
Vielen Dank für.
Sie wollten noch zum.
Ja, ist doch schön. Wir hatten es gestern ja auch am Podium von Leiderfahrungen und von dunkler Nacht. Und ich bin sehr erschrocken, als damals das Buch rauskam: Komm, sei mein Licht. Und dort wurde erzählt von Ihren Aufzeichnungen, wie sie lange, sehr lange in dunkler Nacht war. Und gleichzeitig hören wir von Ihnen und können wir auch lesen, wie sehr sie den Herrn geliebt hat, wie treu sie auch in der Anbetung war. Vielleicht können Sie uns noch was sagen, auch für uns, wie wir die Zeiten, wo es trocken ist und wo es nicht so leicht geht zu beten. Am Beispiel der Mutter Teresa, obwohl wir uns nicht vergleichen können, aber trotzdem, vielleicht wollen Sie uns da noch was sagen.
Also ich glaube schon, dass wir uns vergleichen können, weil wir sind alle Kinder Gottes. Ja, aber diese, wir sind alle ganz einfach zur Heiligkeit berufen. Aber zur Nacht der Seele, vier Koordinaten von der Mutter Teresa zunächst. Ich habe mir das zusammengeschrieben, weil ich glaube, in wenigen Minuten muss man das Wesentliche sagen. Die Mutter Teresa hat von ihrem fünften Lebensjahr an, hat sie eine große Liebe gehabt, und das war das Herz Jesu. Das hat sie einmal gesagt. Sie hat 82, wie sie 82 war, hat sie einmal gesagt, eine Sünde habe ich nie beichten müssen, dass ich jemanden verurteilt hätte. Wäre schön, 82-Jährigen, wenn die das sagen könnten, dass ich nie jemanden verurteilt habe. Eine dritte Säule, die mir eingefallen ist, sie hat ihren Schwestern aus der Lehre der Kirche und aus der Tradition der Jesuiten genährt, drei Grundsätze mit ins Leben gegeben. Total Surrender, vollkommene Hingabe, Loving Trust, liebevolles Vertrauen und Cheerfulness und Fröhlichkeit. Loving Trust, sie hat ihr ganzes Leben und das Leben der Schwestern ist geprägt, dass wir vertrauen, dass wir dem Herrn vertrauen. Er wird schon richten. Eigentlich ist es sein größeres Problem als meins. Er wird schon wissen, warum mir das zustößt. Er wird schon wissen, warum muss ich jetzt durch diese Zeit gehen. Und die Mutter Teresa ist dann alt geworden und war im Spital. Und eine Schwester hat erzählt, dass sie war so in einer Art Koma und hat immer wieder gesagt, Jesus, ist da irgendetwas, was ich noch für dich tun kann? Also das sind Charakteristiken von dem Leben dieser Heiligen. Und jetzt kommen wir zur Frage der Nacht der Seele. Heilig Johannes vom Kreuz hat darüber geschrieben, und ich möchte es in ganz einfachen Worten versuchen zu sagen, ich bin kein Theologe und kenne mich auch nicht aus. Wer es nachlesen will, wird Johannes vom Kreuz lesen. Aber die Mutter Teresa wollte, wie wir gesehen haben, immer vollkommen mit Jesus vereint sein, in allem, was sie tut. In allem, was sie denkt, in allem, was sie ist, immer total surrender, vollkommene Hingabe. Und das in einer vertrauensvollen Liebe. Wenn jemand durch so viele Jahre wie die Mutter Teresa ein treues Leben führt, bis in die kleinsten Details hinein, dann ist sie nicht nur fröhlich, sondern sie wird auch immer mehr und mehr eins mit dem Plan der Liebe Gottes. Gott hat für jeden von uns einen Plan. Und unser Ja, unser ständiges Ja vereint uns Schritt für Schritt immer enger und immer tiefer mit ihm. Und der Heilige Johannes vom Kreuz sagt, wir können so in Harmonie mit Gott kommen, dass es zu einer mystischen Vermählung kommt. Das heißt, zu einer Art vollkommenen Übergabe, alles dessen, was ich bin, was ich habe, was ich will, auch der freie Wille, ganz in die Hand Gottes zu legen. Und dann kann Gott mit mir tun, was er will. Und was will Gott? Er will dasselbe, was er für seinen Sohn gewollt hat. Die Erlösung der Welt. Er will uns als Mitarbeiter in der Erlösung der Welt. Und jeder, der diese Nähe zu Gott bekommen hat, hat seinen Weg für die Erlösung der Welt. Und die Mutter Teresa hat ein spezifisches Kreuz auferlegt bekommen. Das war die Gottferne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ihr Charisma, könnte man sagen. Das war ihr Auftrag. Das hat sie mindestens 35 Jahre lang gelebt. Wahrscheinlich sogar bis zu ihrem Tod, in vollkommenem Vertrauen, in liebevollem Vertrauen, in vollkommener Hingabe und als Frucht davon mit einer tiefen Fröhlichkeit. Sie war sehr ernst, sie war sehr, sehr impulsiv auch. Aber in dem Moment, wo Menschen herum waren, blub, war eine Fröhlichkeit, die aus dem Herzen gekommen ist. Und sie hat auch den Schwestern gesagt, if you don't smile, make a smile. Fröhlichkeit ist nicht nur etwas, was dir von innen geschenkt wird, sondern auch, was du selber willst. Love begins with a smile. Die Liebe beginnt mit einem Lächeln.
Dankeschön. Ja. Eine letzte kurze Antwort vielleicht zu meiner Frage noch. Die Mutter Teresa und der Himmel. Hat sie manchmal über den Himmel gesprochen?
Ich erinnere mich jetzt nur an einen Zusammenhang. Da hat sie gesagt, sollte ich einmal eine Heilige sein, werde ich sicherlich immer vom Himmel abwesend sein, weil ich werde an den dunkelsten Stellen der Erde sein, um dort ein kleines Licht anzuzünden.
Oh, danke. Danke, lieber Pater Leo Maßburg. Danke sehr, dass Sie uns etwas erzählt haben von dieser großen heiligen Mutter Teresa. Danke sehr. Jetzt bitte ich die Lisa zu mir nach vorne, zusammen mit der kleinen Jacinta. Sie werden uns auch noch ein kurzes Zeugnis geben. So schön, dass ihr da seid. Die Lisa ist Mama von 5 Kindern. Es ist richtig, dass die Jacinta die Älteste ist. Es sind Zwillinge aber dabei, gell? Einmal Zwillinge. Wow. Gratuliere, wirklich wahr. Ich weiß, dass dein Mann Mesner ist und dass ihr sehr verbunden seid mit der Anbetungskapelle hier und du bist bereit, uns ein bisschen davon zu erzählen. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön. Ja, wie anfangs schon gesagt, ich bin die Lisa Maria, ich bin 30 Jahre alt, bin seit 7 Jahren glücklich verheiratet mit meinem Martin. Und unser Weg hat auch in der Anbetungskapelle begonnen. Da möchte ich euch auch noch Zeugnis geben. Genau, ich bin Mama von 5 Kindern und meine Älteste begleitet mich heute.
Ich bin Jacinta, ich bin 5 Jahre alt.
Oh.
Ja, natürlich werde ich oft gefragt, hey, dieser in die Anbetung mit 5 Kindern, wie schaffst du das? Meine Antwort ist immer, ja, wie ohne Anbetung. Also das ist meine Kraftquelle, da bringe ich Jesus alles, da kann ich sein, wie ich bin, da komme ich heim. In dieser Anbetungskapelle in Altötting, also ich empfehle jedem da kurz reinzuschauen, da ist immer der gleiche Geruch, die gleiche Ruhe und da gibt es keinen Raum und Zeit. Das ist einfach nur das Dasein. Oder wie der Pfarrer von Aas aus einer Begegnung mit dem Bauern hier spricht, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Und als 5-fach-Mama weiß ich eben auch, dass dort ist überhaupt kein Anspruch an mich. Ich darf einfach nur da sein. Ich werde einfach nur von Jesus aufgeladen. Nach der ersten Geburt, nach der Jacinta, habe ich gemeint, so jetzt bin ich Mama, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt gebe ich meine Anbetungsstunde ab. Genau, nach der zweiten Geburt, nach dem Leopold, haben dann meine Schwiegereltern, meine Schwiegermama und mein Schwiegerpapa dann geholfen, dass wir das hinkriegen. Die sind dann mit dem Wagen spazieren gegangen draußen und ich konnte Anbetung halten und bei Gott sein. Genau, weil ohne Familie wird es auch nicht gehen. Die halten uns da den Rücken frei. Ja, und wie kam ich zur Anbetung? Also zur Anbetung kam ich eben durch meinen Mann. Wir haben zusammen gearbeitet in der Kinderklinik und durch Zufall kam er mal mit anderen Kollegen zu mir in die Wohnung und in meiner Wohnung war eine große Madonna-Statue und ein Kreuz. Ich bin sehr traditionell aufgewachsen und dann kam der Martin und sagt dann, bist du katholisch? Ich so, ja. Okay, wir müssen reden. Genau, und dann haben wir eigentlich den ganzen Nachmittag nur durchgeredet und er hat gesagt, nächsten Mittwoch, am 24. Dezember, um 4:30 hole ich dich ab. Martin hatte damals von 5 bis 6 seine Anbetungsstunde. Genau, und dann waren wir, also unser erstes Date war meine erste Anbetungsstunde. Okay. Ja, und hey, das war gar nicht so einfach. Also ich bin da reingegangen, es war schön und so nach 10 Minuten habe ich gedacht, boah, das ist voll schwer, jetzt hier Stunde zu sitzen, Stunde zu beten. Ich habe das irgendwie gar nicht ausgehalten, aber ich habe es halt dann durchgezogen, weil ein bisschen verliebt war ich auch. Und dann, genau, und dann hat er gesagt, nächste Woche am 31.12. da hole ich die wieder ab. Genau, und so ging das dann dahin, bis ich dann ein halbes Jahr später gesagt habe, ich brauche meine eigene Anbetungsstunde. Und das ist in unserer Ehe also, wir sagen, ich bete für dich, ich liebe dich. Also wir sind immer miteinander verbunden und unser Ziel ist auch, dass wir uns gegenseitig heiligen. Ich glaube, deswegen haben unsere Kinder auch die Sehnsucht, dass sie uns begleiten. Also die Jacinta und auch die anderen möchten immer mit, weil sie merken, Mama und Papa kommen komplett anders zurück. Die werden da irgendwie verwandelt. Was passiert denn da? Was ist denn da für Geheimnis? Und genau, darum begleitet mich die Jacinta ganz gern. Jacinta, gehst du gern in die Anbetung?
Ja.
Und was ist in der Anbetungskapelle?
Bei Jesus, bei der großen Kommunion, bei der Montranz.
Genau, und die Jacinta hat da. Die Jacinta hat da auch schon was erbeten, gell? Die hat einen großen Wunsch gehabt. Und dann hat sie in der Anbetung immer gebetet. Was war denn das für ein Wunsch?
Dass der Jesus bei mir gesagt hat, dass ich mich verändern, das hat mir gefreut. Also mag ich den Jesus immer begleiten.
Jacinta ministriert gerne und der Jesus, der mag sie begleiten, gell? Schön. Und ich möchte auch noch ein kurzes Ereignis erzählen. Das ist irgendwie bei uns manchmal ein bisschen schwierig. Mein Mann arbeitet ja in der Kirche und da gibt es nicht so feste Zeiten und dann kam vor ein paar Wochen eine Beerdigung rein und die war genau in dem Zeitfenster von meiner Anbetung und ich habe versucht, eine Vertretung zu finden, aber es war halt auch schon ein bisschen knapp und genau, von meiner Familie konnte keiner, weil die auch zu der Beerdigung wollten, das war Bekannte und genau, ich war dann irgendwie ratlos, wie ich das mache und ja, ich wäre halt dann mit 5 Kindern reingegangen und im letzten Moment kam ein Anruf, dass ein Sohn der Verstorbenen in Frankfurt Verspätung hat und die Beerdigung 2 Stunden nach hinten verschoben wird und somit, lobe den Herrn, habe ich meine Anbetungsstunde halten können. Also ich darf da immer Vertrauen haben, genau, ich darf da immer Vertrauen haben, dass ich aufgetankt werde, einmal in der Woche. Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön. Ihr beiden, Dankeschön. Die Jacinta möchte noch was sagen.
In den Himmel will ich kommen, so habe ich vorgenommen.
Oh, wow. Danke für euer Zeugnis. In den Himmel will ich kommen, so habe ich mir vorgenommen, war so schön. Danke sehr. Wie schön, dass es Orte der Anbetung gibt, wie schön, dass es 24/7 gibt in Altötting und an so vielen Orten und immer mehr Orten in unserem Land, in unseren Ländern. Wir wissen, dass davon sehr viel abhängt. Jetzt kommt ein besonderer Mann, ich übergebe an den Sebastian, weil er jemanden Besonderen vorstellt, der sehr verbunden ist mit diesem Thema.
Ja, ein Mann, der selbst eine 24/7-Anbetung gestartet hat und Unglaubliches erlebt damit. Dekan Hesse, darf ich vorbitten? Er ist. Er ist ein Urgestein der Neuevangelisierung, kann man sagen. Er ist Pfarrer von Kempten und er ist, hat er mir heute Morgen beim Frühstück gesagt, der bischöfliche Beauftragte für die charismatische Erneuerung in der Diözese Augsburg. Herr Dekan, schön, dass Sie da sind. Ich habe gleich eine erste Frage zum Thema des Kongresses. Warum ist Ihnen Anbetung so wichtig?
Einfach, weil Jesus der Boss ist. Ich sage das manchmal sehr ein bisschen lustig, aber für mich hat das viel auch für die Kirche für meinen Dienst in der Kirche geholfen. Nicht ich bin da irgendwer. Jesus muss in der Mitte sein. Und Anbetung gibt die Gelegenheit, dass eine Pfarrgemeinde oder auch eine Gemeinschaft oder was, eben ganz klar Jesus in die Mitte setzt. Und damit alles auf ihn, von ihm ausgeht. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns selber zu wichtig nehmen. Und die Anbetung hilft mir, dass ich verstehe, nicht ich bin wichtig, sondern Jesus ist wichtig. Und er tut das Ganze. Und was ich gerade so, Sie haben erzählt auch von Kempten, ich bin übrigens nicht der Pfarrer von Kempten, sondern nur in Kempten, denn da gibt es noch ein paar andere Kollegen. Und das Schöne ist, dass wir erleben dürfen, dass Jesus bei uns im Allgäu momentan Menschen berührt, auch durch die Anbetung, und dass er unsere Kirche erneuert. Nicht wir. Im Gegenteil, ich habe manchmal den Eindruck, das größte Problem sind wir, wenn wir uns zu sehr dieser Erneuerung der Kirche in den Weg stellen. Wenn wir Jesus erlauben, dass er es mehr machen darf, kommt auch mehr dabei raus. Und Anbetung ist ein Abenteuer. Das ist ein Stück das Abenteuer meines Lebens. Ich durfte die Anbetung interessanterweise in Jerusalem kennenlernen. Ich war ein Jahr im Heiligen Land, schon als Seminarist, im Freijahr, wie man das da nennt. Aber ich hatte vielleicht auch noch nicht so diese echte Jesus-Beziehung. Ich habe schon meine erste Lebensübergabe vorher mal gehabt. Aber ich durfte in der Anbetung entdecken, dass Jesus ganz persönlich mit mir in einen Kontakt tritt. Oder dass ich auch das Gebet keine Einbahnstraße ist. Nicht ich erzähle dem lieben Gott irgendwas, sondern ich weiß, dass er mit mir einen Weg geht und ich kann auf ihn hören. Und das ist sehr konkret bis heute. Wenn ich in die Anbindung gehe, ich versuche es jeden Tag, dann gehe ich da rein mit meinem Jammer vielleicht oder auch mit meinen Sorgen oder Fragen, und eigentlich passiert bei mir in der Anbindung gar nichts. Also ist auch manchmal Brot trocken. Ich muss mir immer die Zähne zusammenbeißen. Ich bleibe jetzt eine Stunde da. Ich gehe nicht früher raus. Aber dann, wenn ich rausgehe, merke ich, okay, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Also es ist auch manchmal für mich trocken, aber trotzdem sehr stark, weil ich immer weiß, er hat das alles in der Hand. Lass es los. Er weiß, wie mein Verantwortungsbereich funktioniert. Ich kann mich fallen lassen und das ist unwahrscheinlich beruhigend. Ja.
Vielen Dank. Sie haben jetzt schon sehr viele Jahre viele praktische Erfahrungen gesammelt. Hier sitzen ganz viele Leute, die vielleicht eucharistische Anbetung schon kennen, vielleicht schon lange Sehnsucht haben, sowas selber zu starten in ihrer Pfarrgemeinde oder an ihrem Ort. Wie beginnt man denn mit eucharistischen Anbetungen 24/7?
Nun, 24/7 ist natürlich eine hohe Nummer, aber ich muss ehrlich sagen, mich hat es von Anfang an fasziniert. Ich habe das aus dem Internet erfahren vor 25 Jahren, ein bisschen mehr sogar schon, dass es gibt in Amerika, und es hat mich dann immer losgelassen. Das Wesentliche ist, glaube ich, dass wir verstehen, Jesus will es euch schenken. Nicht ihr könnt irgendwas machen. Bei mir war es so, ich habe im Internet gelesen, dass es gibt, habe das ausgedruckt damals, das war so am Anfang des Internets, habe diese Erfahrungen oder beziehungsweise diesen Fahrplan, wie man sowas macht, dann in meine Registratur gelegt, aber die hat mich nicht mehr losgelassen. Und das Erste, was man tun sollte, ist simpel deswegen einfach mal beten. Herr, willst du auch mir oder unserer Pfarrgemeinde oder Gemeinschaft oder wo auch immer wir sind, unserem Dorf, Anbetung schenken? Und dafür kann man natürlich dann viele Vorstufen wählen. Ich kann Mitstreiter suchen, ich kann mit denen zusammen beten. Herr, wir haben eine Sehnsucht im Herzen, zeig uns den Weg. Es muss immer von Jesus ausgehen, nicht wir machen was. Und dann natürlich, für die Anbetung braucht es natürlich einen Priester. Ich kenne Priester, die haben keine Gläubigen zur Anbetung. Und ich kenne Gläubige, die haben noch keinen Priester gefunden, weil die Anbetung mit Jesus in der Eucharistie zu tun hat, also sie ist, geht es nicht ohne Priester. Das ist vielleicht auch wichtig, weil ich muss ehrlich sagen, es hat meinen priesterlichen Dienst total verändert. Auch diese Gemeinschaft mit Gläubigen, die eben dadurch diese Nähe zu Jesus in der Eucharistie auch bekommen. Und eben ich aber auch dabei sein darf und wichtig bin, ohne dass ich wichtig sein muss. Das ist unwahrscheinlich tief. Und wenn die zwei sich finden, die paar Gläubigen mit dem Priester, der offen ist, dann geht's. Man kann natürlich und sollte auch den Bischof mit ins Boot holen. Er sitzt unter uns. Es ist immer gut. Habe ich von Amerika auch gelernt. Geh zu deinem Bischof und sag ihm, ich habe das auch gemacht. Damals in Augsburg, bei mir war das noch Viktor Josef. Mein Bischof war damals nicht ganz so feurig. Ich bin nach langem zu einem Termin zu ihm gekommen, habe gesagt, Herr Bischof, ich hätte da eine Idee, ich würde gerne in meiner Pfarrei 24/7 beginnen. Dann hat er ein wenig ruhig nachgedacht, der Benediktiner, auch sehr ruhiger Typ. Ja, mei, das muss ja nicht jeder machen, aber Sie können es ja ausprobieren. Für mich, ich bin rausgegangen bei dem Bischofsgespräch, ich denke, was war das jetzt? Aber naja, er hat es mir ja nicht verboten, er hat es mir ja erlaubt. Also jetzt muss ich es machen. Und es war wirklich so, es war ein Abenteuer, das wirklich der Herr gesteuert hat. Er hat uns die Anbieter geschickt. Ich habe damals mir gedacht, naja, ich brauche ja 168. Oder wir haben zuerst noch mit zwei Leuten sogar immer gerechnet. Also wir brauchten über 300 Anbieter. Das ist ja Wahnsinn. Also Jesus, wenn das wirklich sein soll, dann muss man jetzt wenigstens mal 12 Leute schicken, so 12 Apostel, innerhalb von 14 Tagen, damit ich weiß, dass du das wirklich in unserer Pfarrgemeinde machen willst. Und da bin ich halt so in den nächsten Tagen immer wieder an Leute hinkommen und habe gesagt, wir hätten da was vor mit Anbetung, wären Sie dabei? Und zwar ausschließlich Leute, die bisher noch nicht mit Anbetung in Berührung waren. Wir haben in unserer Pfarrei Türkheim damals schon 6 Jahre jeden Tag eine Stunde gehabt. Mit dem haben wir angefangen. Und dann habe ich eben noch zusätzlich gesucht. Ich habe in den 14 Tagen Hauruck diese 12 Leute gefunden gehabt. Und ich wusste, wieder ein Zeichen, Jesus will das. Und ich muss einfach jetzt auch gehorsam sein und vertrauen, dass das jetzt auch geht. Das war vielleicht das größte Risiko auch in meinem Leben. Auch mein Pfarrgemeinderat damals, wir waren etwas durchaus im Clinch miteinander. Aber weil es eben ein bisschen schwierig war, habe ich halt mal die Frage gestellt im Pfarrgemeinderat, ich hätte eine Idee, ich möchte 24/7 eventuell ausprobieren. Und dann haben alle gewusst, der spinnt, das gab es ja sowieso nie. Also gut, lassen wir ihm halt auf der Nase landen, kann nicht schaden, blamiert er sich, dann ist die Sache rum. Und dann habe ich die Frage gestellt, habt ihr was dagegen? Und dann hat niemand was dagegen gehabt. Ja? Und der fällt sowieso auf die Nase. Und ich denke, okay. Ich habe mir gedacht, das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich mich vor Jesus blamiere. Und ich denke, das ist nicht das Schlimmste des Lebens. Das Risiko gehe ich ein. Und die Schritte müsst ihr jetzt erzählen. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, wie das dann kam. Aber wir haben zum 19.09.99 dann wirklich mit 24/7 beginnen können. Und das war für so eine Pfarrgemeinde Türkheim im Unterallgäu. Damals waren das nur 2 Gemeinden, die zusammengehört haben, waren vielleicht etwas über 4000 Katholiken. War das schon eine Sensation. Beim Predigtsonntag war es so spannend. Das ist eines der Geheimnisse, wie man dazu kommt, dann zu 24/7. Man lädt einen Missionar ein, der über die Anbetung predigt. Und in dieser Predigt wird ein Zettel ausgeteilt, wo die Leute im Gottesdienst sofort ihre Bereitschaft zur Anbetung erklären können, schriftlich. Und diese Zettel werden in dieser selben Messe nach der Kommunion wieder eingesammelt. Das heißt, der Gläubige kriegt suggeriert, ein bisschen Trick ist dahinter, dass er nur jetzt sich entscheiden kann oder nie. Das Schöne ist, es funktioniert. Wir haben damals in Türkheim bei 700 Gläubigen, die an diesem Sonntag im Gottesdienst waren, es waren 4 Gottesdienste, waren noch bessere Zeiten vielleicht auch, heute wären immer so viele Leute im Gottesdienst, egal. Aber bei 700 Leuten haben wir wirklich 100 solche Zettel zurückbekommen. Und mit diesen 100 Personen konnten wir dann tatsächlich starten. Wir haben schon ein paar andere vorher eingesammelt gehabt und haben wir nachher noch gefunden, haben wir eben an diesem 19.09.99 begonnen. Jetzt sind es dann bald 24 Jahre und die Türkheimer halten bis heute durch. Ich bin schon 8 Jahre weg. Ich sage immer, seit ich weg bin, geht es in Türkei mit der Anbindung noch besser. Ja.
Vielleicht noch zum Schluss eine kurze persönliche Frage. Ein schönes Erlebnis mit der eucharistischen Anbetung in letzter Zeit.
Wir haben jetzt schon Georg Meyer-Mellenhof gehört, auch vorher das Zeugnis. Ich habe zwei Momente in den letzten zwei Jahren jetzt gehabt, wo ich Tränen der Freude geweint habe. Und das war beides Mal, bekommen Sie auch jetzt wieder, am Pfingstfest, wo wir durften in Kempten ja jetzt zum zweiten Mal heuer das Loreto Festival, Pfingstfestival haben im Allgäu. Letztes Jahr waren ungefähr 300 Leute dabei, heuer waren wir 400. Und von den 400 waren bestimmt 250 Jugendliche. Und letztes Jahr war es noch spannender, weil es zum ersten Mal war. Ich kannte Loreto Pfingsten vorher auch nicht. Und ich habe dann die Erklärung gekriegt, wie man das jetzt macht mit der Lebensübergabe am Sonntagnachmittag. Da sind jetzt die Jugendlichen da und dann soll ich auffordern, dass die Jugendlichen jetzt, die noch nie eine Lebensübergabe gemacht haben, jetzt nach vorne kommen. Ich habe mir gedacht, ja, was ist, wenn keiner kommt? Das wird schon irgendwie gehen und wir schauen, dass dann ein paar wenigstens vorkommen. Ich habe das kaum ausgesprochen gehabt. Wir haben das Allerheiligste auf dem Altar gehabt. Dann sind 100 Jugendliche in unseren Altarraum gekommen. Und heuer genau dasselbe, wieder 100. Obwohl ja letztes Jahr 100 ihr Leben schon gegeben hatten. Die konnten ja heuer nicht wiederkommen. Weil es waren ja nur die, die zum ersten Mal ihr Leben Jesus gegeben haben. Und die sind in den Altarraum, haben sich verteilt, auch etwas, ein paar Ältere waren auch dabei, was übrigens auch berührend ist, wenn ein Mann mit 60 sein Leben Jesus gibt, zusammen mit den 13-jährigen und 15-jährigen Mädchen und Buben. Und wir konnten kaum die Hände zum Segen, die alle erreichen. Wir mussten über die Menschen drüber steigen. Die Gebetsteams segnen ja dann und die Priester eben. Und auch die Augen zu sehen dieser Jugendlichen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Ach. Das war einfach bis heute für mich die schönsten Momente meines priesterlichen Lebens. Er macht's. Preist den Herrn, es ist echt. Und das habe ich in diesen Jahren jetzt auch mit der Anbetung immer mehr gelernt. Jesus ist der Boss. Er macht's. Und wir müssen es nur zulassen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir stehen ihm nur im Weg. Wir nehmen uns zu wichtig. Und in der Anbetung wird Jesus in deinem Leben wichtig. Und er nimmt dein Leben in die Hand. Und ich kann nur sagen, ich habe einen Wunsch gehabt bei meiner Priesterweihe, das möchte ich euch zum Schluss noch erzählen. Ich wusste immer, dass ich sehr klar meinen Weg, ich habe mit 12 Jahren zu meiner Mutter gesagt, ich möchte Priester werden. Hat verschiedene Gründe gehabt, war auch ein Ministrant und Verschiedenes. Und dann war es so vor der Weihe, habe ich gesagt, Jesus, ich mache den Weg, ganz klar, aber ich hätte eine einzige Bitte an dich, dass ich in meinem Priesterleben glücklich werde und jetzt nicht so verbittere oder so, wie wir es ja auch manchmal so mitgekriegt haben oder jammern anfange. Und ich muss ehrlich sagen, er hat mich reich beschenkt. Ich darf so glücklich sein. Mit den vielen jungen Menschen im Allgäu kann ich nur einladen, St. Anton mal zu besuchen oder unser Allgäu. Wir haben ein wunderschönes Erleben dort, eine Erweckung, die bereits unterwegs ist. Ich hätte mir das vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass das in Deutschland möglich ist.
Danke.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Zeugnisse vom Adoratio-Kongress in Altötting 2023, Glaubenszeugnisse, Erfahrungsberichte zur eucharistischen Anbetung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man nachhören bei uns in der Mediathek auf horeb.org. Horeb.org ist unser Internetauftritt. Folgen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken auf TikTok, Facebook, Instagram. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Teilen Sie auch gern unsere Sendungen in den sozialen Netzwerken. Liken Sie unsere Beiträge. Machen Sie auf Radio Horeb aufmerksam. Auch in diesem Jahr wird es einen Adoratio-Kongress geben in Altötting, 14. bis 16. Juni 2024. 14. bis 16. Juni der Adoratio-Kongress in Altötting. Und das ist zwar noch ein Weilchen hin, 14. bis 16. Juni in Altötting der Adoratio-Kongress, aber man kann sich schon jetzt anmelden und das ist sogar eine besondere Empfehlung, sich jetzt schon anzumelden, denn bis zum 31. März gibt es einen Frühbucher-Rabatt für die Teilnahme am Adoratio-Kongress in Altötting. Das haben wir natürlich entsprechend verlinkt im Programm horeb.org, Programm Tagesprogramm Details zu dieser Sendung. Also Frühbucherrabatt bis 31.03. die Anmeldung zum Adoratio-Kongress in Altötting, 14. bis 16. Juni, Juno 2024 in Altötting. Und damit geht diese Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, zu Ende. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm und natürlich Gottes reichen Segen. Und hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken.